Jetzt, spannend, deinem Gott vertrauen. Ein Zitat aus dem Buch Löwe und Lamm von Brennan Manning. Dort drin steht: Du wirst Gott nur in dem Maß vertrauen, wie du ihn liebst. Und lieben wirst du ihn nicht deshalb, weil du ihn studiert, sondern weil du ihn berührt hast. Als Antwort auf seine Berührung. Nur wenn du liebst, wagst du diesen Sprung ins Ungewisse. Vater, ich befehle dir meinen Geist in deine Hände. Als es dem Feind gelang, einen Keil zwischen Adam und Eva und ihrem Schöpfer zu treiben, konnte er einen ersten Versuch Erfolg verzeichnen. Die Sünde war also nicht eine einzelne falsche Handlung, sie war mangelndes Vertrauen. Die Sünde war also gebrochenes Vertrauen zu Gott und seinen Versprechungen. Das war das Problem von Adam und Eva und ist es für alle Menschen bis heute geblieben. Alles, was aus Misstrauen gegenüber Gott und seinen Plänen mit uns tut, zieht uns immer tiefer in den Sumpf der Sünde hinein. Ob wir nun unseren selbstsüchtigen Wünschen nachgeben oder versuchen, Gott zu besänftigen. Auf unser Wissen und unseren Verstand zu vertrauen, bedeutet nichts anderes, als dass wir unserem Schöpfer ein wenig misstrauen. Wir könnten auch sagen, dass das Kreuz genügt, aber dass da doch noch vielleicht etwas dazu tun müssten. Versteht ihr? Es geht um hundertprozentiges Vertrauen, dass Gott alles für uns getan hat und jeden Tag von Neuem tut. Es ging am Kreuz auf Golgatha also nicht um eine Art Besänftigung des Gottes. Nein, es ging um Vertrauen. Christus vertraute voll und ganz seinem Vater im Himmel. Er legte die Gottheit ab und war letztendlich Gott völlig ausgeliefert als Mensch. Warum tat er das? Ja, natürlich, weil er seinem Gott und Vater einfach vertraute, dass er ihm das in sich ewige Leben zu haben wieder zurückgibt. Kein Freifahrschein. Betrachten wir das Kreuz als das Angebot eines Freifahrscheins in den Himmel, statt als Einladung zu einer Freundschaft mit einem gnädigen Vater, berauben wir es seiner Kraft. Wollen wir die Unsicherheit der Menschen in Bezug auf ein Leben nach dem Tod ausnutzen, ist es ein leichtes, sie dazu zu bewegen. Wir machen eine Lebensübergabe-Gebet, erzählen ihnen vom Gericht, das auf sie wartet und dass sie ohnehin nur mit Christus in den Himmel kommen. Hier fängt das Problem aber erst an. Die meisten kehren gleich nach ihren wenigen Wochen, Monaten in ihren alten Lebensstil zurück und hoffen, genug dafür getan zu haben, und sich keine Sorgen mehr über das Gericht machen zu müssen. Einige, die verängstigt sind, werden sich in religiösen Gruppen oder Aktivitäten engagieren als Ausdruck, dass sie es mit Gott ernst meinen. Sie werden aber schnell erkennen, dass das Christentum letztendlich nicht hält, was es verspricht. Sie werden immer noch hilflos einer sie überwältigenden Sünde gegenüberstehen, weil sie Gott nicht an die Wurzel der Trennung des verlorenen Menschen von Gott herangelassen haben. Bevor die Kraft des Kreuzes unser Leben grundlegend verändern kann, muss es zunächst das im Garten Eden zerstörte Vertrauen wiederherstellen. Einfach nur kindlich vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint und uns ans Ziel bringt. Der Schrei, Die vielleicht rätselhaftesten Worte am Kreuz waren sein Schrei der völligen Einsamkeit und Verzweiflung: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Theologen versuchen seit Jahrhunderten herauszufinden, was diese Worte bedeutet haben und was in diesem Moment zwischen Vater und Sohn vorgegangen ist. Wäre es möglich, dass der treue Gott seinem Sohn in diesen finsteren Stunden fern war, dass er sein Angesicht abdrehte? Als Jesus seinen Jüngern sagte, sie würden ihn alle verlassen, sagte er auch, er werde nicht allein sein, da der Vater bei ihm sei. Ich glaube nicht eine Sekunde lang, dass der Vater den Sohn im Stich ließ. Hier könnte jedoch ein großer Unterschied zwischen dem, was Gott getan hat, vorliegen. Zweifelsohne fühlte sich Jesus verlassen, aber das heißt nicht, dass er es auch tatsächlich war. Möglicherweise bringt uns da Psalm 22 etwas Licht ins Dunkle, weil Jesus die gleichen Worte wie David benutzte. David schwankte zwischen seinen Gefühlen der Geborgenheit und der Liebe Gottes und der Angst, ihn verloren zu haben. Dort steht zum Beispiel: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und gerade später sagt David: doch du bist heilig. Oder David sagt: mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. Auf dich, und das steht gerade später, auf dich vertrauten unsere Väter. Sie vertrauten und du rettest sie. Oder er sagt im Psalm 22: ich bin aber ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vor dem Volk. Und gerade später sagt er: ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mir Vertrauen einflößte. Und wieder sagt David: wie Wasser bin ich hingeschüttet und all meine Gebeine haben sich zertrennt. Und gerade später sagt er: denn er hat nicht sein Angesicht vor ihm verborgen und als er zu ihm schrie, hörte er. Mit passenden Worten beschreibt hier David den Sturm der Gefühle, den die Sünde in uns auslöst und in der uns eine unermessliche Leere und das Gefühl der Verlassenheit zurücklässt. Er bestätigt aber auch, dass Gott trotz alledem immer anwesend ist und dass er am Ende mit uns zum Ziel kommt. Gott will unser ganzes Vertrauen. Und wenn wir unser ganzes Vertrauen in Gott setzen, dann freut sich Gott, weil für ihn ist das etwas ganz Wunderbares, wenn wir Menschen ihm einfach vertrauen. Wahrnehmung und Wirklichkeit. Als Jesus für uns zur Sünde wurde, tauchte er in die ganze Scham, Finsternis und Knechtschaft dieser Sünde ein. Sehr wahrscheinlich konnte er dort am Kreuz, als Gottes Zorn die Sünde, zu der Jesus geworden war, gerade vernichtete, nicht einmal mehr den Vater erkennen, mit dem er doch von Ewigkeit zu Ewigkeit Gemeinschaft hatte. Die Sünde machte ihn blind und er fühlte sich, als habe ihn Gott tatsächlich verlassen. Aber das ist der Unterschied zwischen der Wahrnehmung der Sünde und der Wirklichkeit Gottes. Auch du und ich fühlen uns manchmal in unseren schwierigen Zeiten von Gott verlassen. Oder wenn ich an die wilden Jugendjahre zurückdenke, wie manchmal war ich mir sicher, dass Gott schon lange nicht mehr bei mir ist. Aber das stimmt gar nicht. dass er nicht bei dir und bei mir ist, sondern nur, dass wir ihn in der Not, in der durch die Sünde umgebenden Finsternis nicht wahrnehmen können. Die unumstößliche Wahrheit ist jedoch, dass Gott immer da ist und sein Angesicht nie von dir und mir abwendet. Es ist unvorstellbar, dass er mit Christus anders umgegangen sein soll. Dass sich Jesus verlassen fühlte, zeigte uns, in welcher Tiefe er unsere Sünde zu spüren bekam. Er ging vollkommen in sie hinein und erlebte für einen kurzen Moment der Ewigkeit das Gefühl der Vaterlosigkeit. Wie schmerzhaft muss das für ihn gewesen sein, wo er doch ständig auf den Vater geschaut hat. Vielleicht verlor er auch den Sinn des Kreuzes aus den Augen. So unvorstellbar finster ist die Tiefe der Sünde. Obwohl unsichtbar, war der Vater dennoch in gleichem Ausmaß wie immer anwesend. Dadurch, dass die Gottheit zuließ, dass die Sünde sie berührte, wurde die göttliche Einheit zerrissen. Der Preis für unsere Sünde wurde durch ihre Wunden bezahlt und durch die Bezahlung sind wir frei und können Gott vertrauen in all unseren Schwierigkeiten. Völliges Vertrauen. Nicht lange nach seinem Aufschrei der Verlassenheit zeigte Jesus den größten Vertrauensbeweis der Weltgeschichte. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Dies sagte er zu dem Vater, den er nicht sehen konnte, um einen Plan zu erfüllen, der schon lange aus dem Blickfeld verschwunden war. In völliger Verzweiflung und Einsamkeit, herzzerreißender Todesqualen am Kreuz, vollbrachte Jesus das, wozu Adam und Eva, als sie im reinsten und schönsten Garten leben, nicht in der Lage waren. Jesus vertraute seinem Vater. Er begab sich ganz und gar in die Hände des Vaters und tat dann seinen letzten Atemzug. Die Sünde war vernichtet und Jesu Leib verbraucht. Seine letzten Atemzügen offenbarten jedoch ein Herz voller Vertrauen, das unser menschliches Denken übersteigt. Die Grenze des Todes wurde in einem Zustand absoluten Vertrauens und völliger Hingabe überschritten. Und damit wurde auch die Macht des Todes überschritten. Paulus bekräftigte und wiederholte das später, dass Gottes Werk am Kreuz der unwiderlegbare Beweis für seine Liebe zu uns ist. Dass Gott so weit gehen würde, um uns von unserem Eigensinn zu erlösen, damit wir für immer seine Freunde sein können, lässt keinen Zweifel über Gottes Absichten mit einem jeden von uns offen. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. So steht es in Römer 5, 7 und 8. Ja, wir können Gott vertrauen. Wenn sich Liebe einmal in diesem Maß zeigt, wie können wir dann noch länger an ihr zweifeln? Gott stellte sich zwischen uns und unsere Zerstörung, weil er uns zeigen wollte, dass wir ihm in allen Dingen vertrauen können. Sobald wir die Realität des Kreuzes wirklich verstanden haben, ist der Keil der Feindschaft gelöst. Wir müssen nicht länger überlegen, ob wir diesem unglaublichen Vater und seinen Absichten mit uns vertrauen können. Vor allem dann nicht, wenn wir nicht mehr verstehen, was Gott in unserem Leben tut. oder seine scheinbare Passivität hinterfragen. Anstatt ihn anzuzweifeln, können wir davon ausgehen, dass er gerade etwas Größeres tut, als wir uns vorstellen können, und können getrost bei ihm bleiben, anstatt uns von ihm zu trennen oder zu denken, dass er nicht mehr da ist. Am Kreuz wird nicht nur Gottes Bereitschaft sichtbar und uns unter Einsatz äußerster persönlicher Kosten zu lieben, sondern Jesus lebte uns beispielhaft vor, wie wir in diesem Vertrauen leben können. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Wenn ich nicht verstehe, was Gott gerade tut in meinem Leben, wenn ich wieder einmal alles falsch gemacht habe, wenn ich mich einsam und leer fühle, Gott verlassen, dann gibt es nur eine Antwort. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände und vertraue dir völlig. Jesu Glaube, das Erbe des Kreuzes, ist ein Vertrauen auf Gott geführtes Leben. Dies befreit uns nicht nur aus der Sklaverei der Sünde, sondern lässt uns den Nächsten lieben, wie Gott uns liebt. Dieses Erbe gibt uns die Gewissheit, dass uns der Gott des Universums liebt. Er möchte, dass wir in diesem Glauben leben, und sogar dieser Glaube ist sein Geschenk an uns. Paulus schrieb in Galater 2,19-20: Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich durch den Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Durch den Glauben des Sohnes Gottes leben. Das ist all unser Vertrauen auf Christus setzen. Mit anderen Worten, Paulus sagt, dass er durch den Glauben Jesu lebt und nicht, indem er selbst genügend Glauben aufbringt. Darum heißt es dort im Text, was ich aber jetzt im Fleisch lebe. Paulus wusste, dass er im Fleisch lebt, aber dass er das gleiche Vertrauen wie Christus haben kann in seinen Vater. Einfach Vertrauen, einfach Gott mehr Vertrauen. Doch ist das hilfreich? Genügt das schon? Manche fragen sich, wie kann ich denn mehr vertrauen, als ich heute das schon tue? Paulus war sich sicher, dass sein Leben endete, als das Leben Jesu am Kreuz endete. Danach lebte er nicht mehr aus seinem menschlichen Glauben. Er ließ zu, dass Jesus sein Leben in ihm lebt und das Vertrauen Jesu in den Vater sein eigenes Vertrauen ersetzte. Er ließ zu, dass Jesus sein Leben in ihm lebte und dass das Vertrauen Jesu in den Vater sein eigenes Vertrauen ersetzte. Im Vertrauen leben. Laut dem Apostel Johannes ist dies der Schlüssel dafür, dass wir im Reich Gottes leben können. Er sagte, er habe das Evangelium geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes 20, 31. Zu glauben, dass der Jesus der Christus ist, bedeutet, dass man eine korrekte Lehre anerkennt. Stimmt man als dieser Aussage verstandesmäßig zu, dann hat man Christi Leben, oder? Johannes meinte jedoch etwas anderes. Vielleicht würde es den Sinn besser wiedergeben, wenn es heißt, damit ihr vertraut, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch das Vertrauen Leben habt in seinem Namen. Johannes ermutigte die Leute nicht, den rechten Glauben zu bekennen, sondern er lädt sie ein, das zu erkennen, was Gott uns schon seit dem Garten Eden lehren möchte, wie wir ihm völlig vertrauen können. Wenn wir jeden Tag Gott vertrauen, wird unser Leben hell sein. Wir kommen nicht dadurch in das Reich Gottes, dass wir ein Übergabegebet sprechen, in einer religiösen Veranstaltung nach vorne gehen oder ein Glaubensbekenntnis aufsagen, sondern indem wir lernen, ihm, Gott selbst, zu vertrauen und in diesem Vertrauen zu leben, egal wie die Lebensumstände gerade sind. Wer das tut, wird Gottes Leben entdecken. Selbst hier, in dieser zerbrochenen und gefallenen Welt. Was Gott in Christus am Kreuz vollbrachte, besiegte nicht nur unsere Sünde, sondern versetzte uns in die Lage, ein Leben des Vertrauens aufzubauen. Seiner Liebe vertrauen. In dem Moment, als Jesus sich am Kreuz dem Tod auslieferte, stand Gottes Sieg über Sünde und Tod fest. Was 3 Tage später geschah, bestätigt nur noch das von ihm bereits vollbrachte Werk. Gott weckte ihn von den Toten auf, weil er den Tod bereits in seinem bedingungslosen Vertrauen in seinen Vater besiegt hatte und somit der Erstgeborene einer neuen Spezies von Männern und Frauen war. Männern und Frauen, die Gott einfach vertrauen. Ich möchte euch ein Geheimnis sagen, das schon Paulus den Nachfolgern immer und immer wieder weiter sagte: Je mehr du und ich auf das vertrauen, was Gott uns zuspricht und dies ohne Gegenleistung und ohne Auflagen, je mehr wir einfach Gott vertrauen, desto sicherer werden wir im Glauben. Und das geht so weit, dass wir uns einfach freuen, jeden Tag mit Gott verbringen zu können und seine Liebe zu uns an die Menschen in unserer Nähe weitergeben wollen. Mit unserem Vertrauen zu Gott verschwindet jede Frage, ob du oder du ich es vielleicht schaffen werden. Tiefer Friede kehrt ein und dein und mein Leben wird hell werden. Absolutes Vertrauen. Das war die zentrale Aufgabe des zweiten Adams. Was Adam und Eva verbockt haben, weil sie ihm nicht vertrauten, stellte Christus wieder her durch Vertrauen, nicht Gehorsam. Umgekehrt, zuerst Vertrauen und dann Gehorsam. Er machte das, was eigentlich Adam und Eva hätten machen sollen. Einfach Gott vertrauen, dass er es gut mit ihnen meint. Wir können nun als geliebte Menschen leben und Gott lebt in uns, um uns dabei zu helfen, dass wir dieses Vertrauen aufbauen. Da wir ja nicht länger unter dem Druck stehen, Gott besänftigen zu müssen, sind wir frei, in seiner Liebe zu leben. Und dies wird zu einer völlig neuen Denk- und Lebensweise führen. Wir vertrauen auf Gott, dass er uns liebt und uns richtig nach Hause führt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. So wiederhole ich nochmals und mit voller Überzeugung, was Paulus gesagt hat über das Vertrauen zu Gott. Schaut besonders auf die Formulierung, was ich aber jetzt im Fleisch lebe. Paulus wusste, dass das Fleisch ihn nicht erretten konnte und er es auch nicht bezwingen konnte. Und so musste er zugestehen: Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich durch den Glauben und das Vertrauen des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Vertrauen. Ist es wirklich das, was Adam und Eva verpasst haben? Ist es das, was wir von Jesus aufnehmen können? Einfach Vertrauen. Einfach Vertrauen, dass Gott jederzeit bei uns ist, dass er nie weg ist und dass allein das Vertrauen in Christus des Himmels Lohn ist. Ich wünsche dir und dir und dir und mir, dass wir unser ganzes Vertrauen auf Christus setzen und bitten Gott, dass er dein Vertrauen stärken möchte. Und wie du deine Hoffnung so stark auf ihn setzen kannst, dass Umstände und Gefühle dies nicht erschüttern können. Einfach Vertrauen, das wäre das, was Gott ehrt, wenn wir das tun. Einfach Vertrauen. Amen. Nimm uns doch in deine Gegenwart völlig anders, außerhalb von aller Angst, von aller Zeit. Wenn wir ganz nah bei dir sind, erleben wir eine Zeit, wo stillsteht. Darum lerne uns, Gott, dass wir dir absolut vertrauen, dass wir einfach unbedingt das Gefühl haben, dass alles, was du machst, wo du uns auch führen tust, in unserem ganzen Leben, dass du immer ein Ziel hast. Wir sind eingebunden in deinen Plan hinein. Ob wir jetzt links oder rechts gehen, ist völlig egal. Es ist immer noch dein Plan und wir sind eingebunden dort. Lern uns vertrauen, dass du uns heimbringst. Wir loben und preisen dich. Danke dir auch, dass du all den Menschen schauen tust, die jetzt Kriegsängste haben, die Not haben. Danke Gott, dass du da bist und dass du immer noch Steuer in der Hand hast. Amen.